Das Thema Narzissmus, ein Thema, über das es so viele Missverständnisse in der Gesellschaft gibt. Ein Thema, das gleichzeitig so unglaublich wichtig ist. Und ich kann euch sagen, das heutige Gespräch wird viele erhellende Momente bescheren. Nicht nur persönlich erhellende Momente, sondern auch erhellende Momente in Bezug auf, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft los. Ich spreche jetzt mit Michael Kleist. Er ist Traumatherapeut und Coach und hat ein Buch geschrieben, das Spiel Narzissmus verstehen und heilen.
Im Gespräch.
Michael Kleist, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Sie sind Coach und Traumatherapeut und haben sich in einem Buch mit dem Thema Narzissmus intensiv beschäftigt. Und Narzissmus ist für mich ein Thema, da kann ich gar nicht genug Informationen bekommen, weil ich das Gefühl habe, es ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft zwar jeder irgendwie schon mal gehört hat, aber die meisten verstehen wirklich kaum, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht können Sie erstmal der Community erklären, was ist Narzissmus und wie sind Sie dazu gekommen, über dieses Thema zu forschen und ein Buch zu schreiben?
Okay, also jetzt wäre ich mit der Antwort schon 30 Minuten beschäftigt, aber ich will das Ganze mal ein wenig zusammenfassen. Ja, tatsächlich, Narzissmus ist in aller Munde, ist so ein bisschen Modewort geworden, wird teilweise auch mit Sicherheit inflationär benutzt, das Wort. Also wir müssen, wie gesagt, differenzieren zwischen dem gesunden Narzissmus und dem eindeutig pathologischen Narzissmus. Und ja, im ICD, das ist das Nachschlagewerk für Krankheiten von der WHO, ist Narzissmus seit einiger Zeit gestrichen. Da gibt es das nicht mehr. Im DSM, das ist das amerikanische Nachschlagewerk von der APA, eine Organisation aus Amerika, da gibt es den Begriff Narzissmus noch. Und da gibt es so ein paar Definitionen, die müssen, also ein paar Kriterien, die müssen erfüllt sein, damit jemand als pathologisch, narzisstisch diagnostiziert werden kann. Grundsätzlich ist es relativ, ja, es ist ein bisschen, in meinem Buch habe ich es beschrieben, dass der DSM bei weitem nicht das abdeckt von den Merkmalen, von den Eigenschaften dessen, was einen Narzissten, eine Narzisstin ausmacht. Also was zum Beispiel im DSM nicht erwähnt ist, ist diese Skrupellosigkeit, mit der Narzissten vorgehen. Weiterhin wird nicht erwähnt, dass Narzissten, Narzisstinnen, ich werde jetzt im Folgenden immer von dem Narzissten reden. Ich werde auch nicht gendern. Also für alle, die das Wort Narzisst aus meinem Munde hören, die wissen, ich meine damit sowohl die Narzisstin als auch den Narzissten. Der Narzisst besitzt keine Empathie. Ich betreibe meine Praxis seit mehreren Jahren. Ich betreue Männer, die emotionalen Missbrauch erfahren haben. Ich betreue Frauen, die emotionalen Missbrauch erfahren haben. Und es ist immer das Gleiche, die Empathielosigkeit, die Skrupellosigkeit, zusammen mit einigen anderen Kriterien eben, die dann Narzissmus ausmachen. Grundsätzlich muss ich immer ein Muster abzeichnen und damit meine ich, und damit kommen wir auch gleich wieder so zu dem narzisstischen Verhalten in unserer Gesellschaft. Ich bin so ein bisschen unglücklich darüber, dass das Verhalten, was wir in der Gesellschaft sehen, es ist kein schönes Verhalten. Unsere Gesellschaft verroht, Ellenbogengesellschaft macht sich breit, Egoismus macht sich breit, aber das hat mit Narzissmus nichts zu tun. Absolut nicht. Das sind vielleicht narzisstische Verhaltensweisen. Also jeder Narzisst legt diese Verhaltensweisen an den Tag, die so mancher aus unserer Gesellschaft auch an den Tag legt. Aber nicht jeder, der solche Verhaltensweisen an den Tag legt, ist gleich ein Narzisst. Für ich sag mal, unsere Leistungsgesellschaft, in der wir jetzt leben, heißt es höher, weiter, schneller, nach unten treten, nach oben buckeln, das hat mit Narzissmus wirklich gar nichts zu tun, absolut nicht.
Aber vielleicht können wir mal, bevor wir da weiter einsteigen, Herr Kleist, nochmal diese Differenzierung zwischen dem gesunden Narzissmus und diesem pathologischen Narzissmus. Narzissmus ist gesunder Narzissmus, kann man das gleichsetzen, da ist jemand selbstverliebt, da ist jemand selbstbewusst, da ist jemand überzeugt von sich. Wäre das aus Ihrer Sicht erstmal ein gesunder Narzissmus oder ist auch das gar kein Narzissmus?
Naja, also Selbstverliebtheit geht schon wieder eindeutig in den Bereich pathologischer Narzissmus. Gesunder Narzissmus, der wird von Sigmund Freud zum ersten Mal beschrieben. Und gesunder Narzissmus ist zu sich selbst stehen, auch mal Nein sagen können, sich nicht gleich aus der Spur werfen lassen. Das ist gesunder Narzissmus. Und ich weiß, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sagen, es gibt noch nicht mal den gesunden Narzissmus, es gibt nur den pathologischen Narzissmus. Also das sind dann Menschen, die, glaube ich, eher in der Minderheit sind, so möchte ich es mal formulieren. Also die großen Aufklärer auf YouTube, wozu ich zum Beispiel auch Dr. Romani aus den USA erzähle, die sagen alle, dass es so etwas wie gesunden Narzissmus gibt. Den brauchen Sie als Journalist, ja, wenn Sie sich von Ihrem Interviewpartner durch einen schrägen, finsteren Blick gleich verunsichern lassen, ja, dann wären Sie jetzt nicht da, wo Sie heute sitzen. Ja.
Ja. Das heißt, deswegen heißt es ja auch gesund, das ist etwas, was völlig normal ist und was sogar eher begrüßenswert wäre. Und der pathologische Narzissmus, sind wir da denn gleich auch, ich habe mal den Begriff maligner Narzissmus gehört, also so ein boshafter Narzissmus, oder ist malin auch noch wieder eine Steigerung zu dem pathologischen Narzissmus?
Sie sprechen von dem malignen Narzissmus.
Ich habe es falsch ausgesprochen, malignem, ja, malignem, ja, okay, malignem.
Das ist der bösartige Narzissmus, und das ist nochmal, eine Form, die ist nochmal ein Ticken härter als der pathologische Narzissmus. Also wir starten rein mit dem pathologischen Narzissmus. Da geht es um die Überhöhung des eigenen Selbstes, weil tief innen drinnen, wir können gerne noch mal auf die Entstehungsgeschichte, warum wird jemand Narzisst, zu sprechen kommen. Tief im Innern ist ein Narzisst tatsächlich unglaublich unsicher, schambehaftet und unglaublich drauf bedacht, sein Ich, was eigentlich gar nicht existiert, zu verbergen. Aus diesem Grunde werden Mauern hochgezogen, aus diesem Grunde werden Masken getragen. Aus diesem Grunde reagiert zum Beispiel ein Narzisst auch unglaublich dünnhäutig. Und das ist ja immer so auffällig. Diese Menschen, die auftreten, als wären sie King Louis in Reinform, haben solche Leute es denn tatsächlich nötig, bei der kleinsten Kritik aus der Haut zu fahren? Und das ist etwas, was mir meine Klienten, mir meine Zuschauer auf dem YouTube-Kanal immer wieder sagen. Da langt ein falscher Blick und der Narzisst geht die Decke hoch. Also eindeutiger Beweis dafür, dass dieser Mensch nicht das ist, was er uns vorspielt. Ja, dieser Mensch hat es per se nötig. Er hat es nötig, andere klein zu machen, damit er sich groß fühlen kann. Das ist das Tragische an dieser Geschichte. Und wenn wir es mit einem Narzissten, mit einem pathologischen Narzissten zu tun haben, wage ich es ja auch zu behaupten, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Narzisst, wenn er in einer romantischen Liebesbeziehung mit einem Partner ist, dass ein Narzisst vorsätzlich an der Zerstörung des Partners arbeitet. Hört sich jetzt super brutal an, aber was ist darunter zu verstehen? Wenn wir in die Rechtsprechung gehen, dann haben wir den bedingten Vorsatz und den direkten Vorsatz. Und der bedingte Vorsatz sagt, ich nehme es in Kauf, dass mein Partner vor die Hunde geht. Und genau das machen Narzissten. Und dann haben wir den malignen Narzissten, und der sagt, ich freue mich, ja, wenn ich dir wehtun kann. Ich freue mich, wenn du leidest. Das gibt mir noch mal eine Portion extra Zufuhr.
Und dann, das heißt, dann kommt, wenn ich an der Stelle einmal nachfragen darf, Herr Kleist, nur um es zu verstehen, das bedeutet, dieser boshafte Narzissmus, ein Narzissmus, der bewusst ausgeübt wird. Also der Narzisst weiß, was er da tut, und er weiß auch um seine zerstörerische Kraft?
Ja, tatsächlich in aller Regel ist es genau so. Es gibt auch ganz klare Beweise, warum das so ist, dass er das bewusst macht. Der Beweis sieht so aus, dass sie in einem Narzissten immer den Menschen mit den zwei Gesichtern haben. Also in der Öffentlichkeit, ja, Prinz Charming, ja, da weiß er, was er tut. Ja, hinter verschlossenen Türen, wird mir immer wieder berichtet, fällt die Maske und dann kommt eisiges Schweigen oder Aggressivität oder Beleidigung. Also er weiß ganz genau, was er macht, ein Narzisst tatsächlich, ja.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen? Sind das persönliche Erfahrungen gewesen?
Ja, das sind tatsächlich persönliche Erfahrungen gewesen. Das, was ich heute mache, ist das Resultat dessen, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Also man könnte es jetzt irgendwie verklären, die ganze Angelegenheit, und sagen, boah, ein super erfolgreicher YouTube-Kanal und super erfolgreiche Praxis. Aber Tatsache, ich hätte gern auf diese Lehrzeit verzichtet. Also es ist tatsächlich so, dass ich eine eher, ich will es mal so formulieren, unglückliche Kindheit hatte. Ja, und bin aus dieser Kindheit, das wird auch in meinem Buch beschrieben, das wird auf meiner Homepage auch beschrieben. Ich bin aus dieser Kindheit heraus als ein Mensch, der mit dem Glaubenssatz unterwegs war, naja, also das Leben ist mega anstrengend. Ja, ich muss mich permanent beweisen und ich muss mich anstrengen. Ja, vielleicht sogar hat mir meine Klientin gesagt, diesen Satz, na, mich will doch sowieso keiner. Und wenn Sie so in ein Leben reinstarten, und das kommt gar nicht mal so selten vor, wenn Sie so in ein Leben reinstarten, dann sind per se die Weichen gestellt für, ich sag mal, ein erfolgloses Leben, sowohl im beruflichen Bereich als auch im privaten Bereich. Ganz, ganz klare Geschichte. Ja, was dann folgte, waren einige Beziehungen mit Narzisstinnen, also jetzt sage ich Narzisstinnen, die letzte toxische Beziehung, in der ich dann drin war, die war dann mein ganz persönlicher Weckruf. Also ich war am Boden zerstört, wie es eben halt ja ausnahmslos jedem Menschen geht. Wirklich ausnahmslos jedem Menschen, der aus einer toxischen Beziehung kommt. Ich habe heute eine Klientin gerade wieder gehabt im Erstgespräch, die sagt, vom Kopf her weiß ich, es ist das Beste, wenn es vorbei ist, aber dann sitzt sie weinend vor der Kamera und wünscht sich die guten alten Zeiten zurück. Das ist das, was Narzissten mit ihren Opfern machen. Also ich spreche auch ganz klar von Täter und Opfer. Können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, über den eigenen Anteil. Ne? Mhm. Also du hättest ja früher gehen können, heißt es dann. Ne? Ja, und also diese letzte toxische Beziehung war dann mein ganz persönlicher Weckruf. Ich habe an mir gearbeitet. Ich habe mir gesagt, okay, also entweder machst du so weiter wie bisher, ja, also dann bist du irgendwie so ein Bettvorleger, also vom Tiger, ne, zum Bettvorleger, ja, und lebst dein Leben, oder du hörst mal auf, dein Licht unter den Scheffel zu stellen und gibst mal richtig Vollgas. Und ich habe dann mein Geschäft, ich war damals selbstständig in einer ganz anderen Branche, an den Nagel gehängt, verkauft. Und habe dann den YouTube-Kanal aufgemacht, die Praxis aufgemacht. Meine Steuerberaterin, die hat gesagt, Herr Kleist, hören Sie auf. Die war fast am Weinen. Und ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Und heute gibt mir mein Erfolg recht.
Wenn Sie jetzt davon sprechen und sagen, und das fand ich zu Beginn des Gesprächs sehr bemerkenswert, dass die WHO den Begriff Narzissmus als Diagnose oder als Krankheit aus der Liste gestrichen hat, und ich jetzt irgendwie so in die Welt rausschaue und nach dem, was Sie mir jetzt in ein paar Minuten schon erzählt haben, so ein Bild von, oh Gott, wie viele Narzissten mögen da draußen denn rumlaufen, dann ist das ja schon sehr, beeindruckend, möchte ich es mal fast ein bisschen zynisch bemerken, nicht mehr sehen zu wollen.
Ja, gut, ich meine, es wird dann offiziell begründet, dass die Persönlichkeitsstörung namens Narzissmus durch andere Krankheitsbilder, andere Persönlichkeitsstörung abgedeckt ist. Also ich bin da wirklich ganz anderer Meinung. Also gut, müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, warum es rausgenommen wurde. In meinen Augen ist es definitiv falsch, dass es rausgenommen wurde. Und in meinen Augen gehört über das Thema Narzissmus unglaublich aufgeklärt, weil es sind noch so viele Irrtümer im Umlauf, wo es einfach mal den Scheinwerfer drauf zu richten gilt. Ja, unter anderem zum Beispiel auch dieser Mythos, Narzissten, ja, die holen sich halt nur die Schwachen, die ohnehin schon irgendwie angeschlagen ins Leben reingestartet sind. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo ich ganz klar darauf hinweise, dass es auch wirklich einen emotional komplett gesunden Menschen treffen kann. Und dann darf man eben halt nicht sagen, also ich kann gleich mal so ein bisschen auf die Dynamik in einer toxischen Beziehung drauf zu sprechen kommen. Und dann darf man eben halt nicht sagen, ja, ist er zu schwach? Ist er zu stark, bist du zu schwach. Geht nicht. Ne? Das ist wieder so Victim Blaming, das geht wieder so in die Richtung, selber schuld, ne? Bist halt zu gutgläubig gewesen. Aber ich sage immer, Gutgläubigkeit, der Glaube an das Gute, ist doch keine ausgesprochene Einladung an einen Narzissten, jetzt emotionalen Missbrauch zu begehen. Wenn ich mit einer super teuren Uhr, jetzt habe ich keine um, wenn ich mit einer super teuren Uhr irgendwo auf dem Marktplatz gehe, auf dem Festival, und dann wird mir die Uhr geklaut, ja, dann darf mir doch niemand sagen, ja, was musstest du auch mit dieser super teuren Uhr da auf dieses Festival geben? Es gibt immer einen Täter, der verantwortlich ist für das, was er macht, und ein Opfer, ja, in dem Fall ich, wo ich meiner Uhr bestohlen wurde, ja, und es gibt ein Opfer und es gibt einen Täter, und genauso ist es auch bei emotionalem Missbrauch. Also ich spreche hier tatsächlich von einem emotionalen Überfall, dem viele Menschen einfach nicht gewachsen sind, weil zum Beispiel gerade jemand bedürftig ist. Ja, es ist gerade eine ganz, ganz, ganz schlimme Trennung erfolgt und jemand hängt komplett in den Seilen. Ja, ich meine, das ist doch keine Charaktereigenschaft, die einen irgendwie als minderwertigen Menschen dastehen lässt. Wir alle sind mal bedürftig, wir alle sind mal schwach. Und deswegen dann zu sagen, ja, bist halt selber schuld. Genauso der Glaube an das Gute. Also wenn ein empathischer Mensch an einen Narzissten gerät, dann glaubt dieser empathische Mensch ja an das Gute im Menschen, an Vertrauen, an Nähe und so weiter und so fort. Und erwartet, dass sein Gegenüber genau das Gleiche macht. Ja, es ist der Glaube an das Gute. Und jetzt darf doch keiner sagen, naja, also bist ein bisschen naiv gewesen oder so. Weil das geht ganz klar in die Richtung, was hattest du an, wie warst du geschminkt. Wir müssen festhalten, es gibt immer ein Opfer und es gibt immer einen Täter. Und das nochmal an die Öffentlichkeit zu tragen, dass das genau so ist, dass es emotional gesunde Menschen treffen kann. Ich habe immer wieder Klienten in meiner Praxis, wo ich wirklich wirklich nachfrage. Ich klopfe den ganzen Hintergrund ab und dann zeichnet sich mir ein Bild von einer Frau, die hat ein soziales Umfeld, die hat ihre Hobbys, die hat ihr Einkommen, ja, die ist unabhängig und gerät aufgrund irgendeines Zufalls an einen Narzissten. So, und ein Narzisst kommt ja nicht gleich in ihr Leben und sagt, du, also in einem Jahr ist es soweit, ne? Da werde ich dich beleidigen, da werde ich dir die schlimmsten Beleidigungen an den Kopf werfen und du wirst es hinnehmen. Ich werde zwei Nebenfrauen haben und du wirst es hinnehmen. Das wird er ja nicht machen, ein Narzisst. Also ein Narzisst zeigt sich von seiner Schokoladenseite und nach werden die Zügel angezogen, es werden Testballons steigen gelassen, also als Beispiel, ja, aber also dafür, dass du kein Abitur hast, na, hast du es ja echt gut hingekriegt, ne? Mhm. Ja. Also als Beispiel.
Woran, Herr Kleist, das würde ich nochmal sehr spannend finden, auch für all diejenigen, die jetzt uns hier zuschauen und vielleicht sich an das ein oder andere erinnert fühlen, was ihnen schon mal widerfahren ist. Wo würden Sie denn sagen, wo ist diese Grenze? Also, weil so einige Verhaltensweisen stehen ja so für mich irgendwie auf der Grenze, da muss man wahrscheinlich nochmal genauer differenzieren, weil das dann nicht gleich heißt, ich bin Narzisst, aber kann man sagen, wenn irgendwie 3 oder 5 oder 10 bestimmte Faktoren zusammenkommen, dann weiß ich bin in einer Beziehung, aus der ich mich möglicherweise eher wieder lösen sollte.
Ja. Also es gibt immer rote Flaggen. Tatsächlich auch in der Anfangszeit. Also in der Dating-Phase, erstes Date, zweites Date. Es gibt immer Anzeichen, wo man sofort die Füße in die
Hand nehmen sollte.
In die Hand nehmen sollte und laufen sollte. Als Beispiel ist zum Beispiel, dass immer zwei Gesichter gezeigt werden. Immer. Es werden immer zwei Gesichter gezeigt. Es sieht dann folgendermaßen aus, dass also auf der einen Seite der Narzisst, also beim Date seiner Liebsten gegenüber sitzt und vor Sehnsucht geradezu dahinschmilzt, ja, und sich von seiner schokoladigsten Schokoladenseite zeigt. Und dann kommt der Kellner und fragt, darf ich Ihnen noch was bringen? Und in diesem Moment wandelt sich das Gesicht, ne, und es kommt dieser gnadenlos überhebliche, manchmal auch wütende Blick. Du Wurm, entferne dich bitte. Du störst gerade mein Date. Ne? Also das sind die zwei Gesichter zum Beispiel. Wenn in der Dating-Phase zum Beispiel auch gesagt wird, das ist das sogenannte Love-Bombing. Wenn in der Dating-Phase gesagt wird, Love of my life, wo warst du nur all die Jahre? Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet. Ja, du Stern meines Lebens. Ich will und kann ohne dich nicht mehr sein. Das ist ganz klassisches Love-Bombing. Und mich erinnert das immer so ein bisschen so an Chuck, die Mörderpuppe. Ja, weil die sagt genau die gleichen Sachen, ne? Genau die gleichen Sachen, nur unverhohlen. Ja, während dagegen der Narzisst das so nett und in liebevolle Worte verpackt, wo man dahin schmilzt. Ne? Aber es ist ganz klar, es ist schon eine Bedrohung. Ich kann und will ohne dich nicht mehr sein. Das ist gruselig. Also mich gruselt's da, wenn ich solche Worte höre, tatsächlich, ja.
Wie oder was kann, also das, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da verliebt sich jemand, ja, eine Frau oder eine Frau und einen Mann und das dann irgendwie feststellt, hier stimmt was nicht. Sie haben es ja eben gerade schon gesagt, Beine in die Hand nehmen und weglaufen. Da gibt es dann auch wahrscheinlich irgendwie keine Zwischenstufe oder kann man irgendetwas den Narzissten davon zu überzeugen, sich doch anders zu verhalten?
Ganz, ganz, ganz klare Botschaft. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, wurde also auch im ICD als Persönlichkeitsstörung definiert, im WHO auch. Persönlichkeitsstörung ist Persönlichkeitsstörung und keine Krankheit. Soll heißen, in der Entwicklung, in der frühen Entwicklung, wo ein Mensch gerade auf dem Weg zum Narzissten war, hat es bestimmte Schritte in der Sozialisierung gegeben, die übersprungen wurden. Und diese Fenster sind zu. Ja, die kriegen sie nicht mehr auf, diese Fenster. Therapie mit einem Narzissten ist, können Sie gleich in die Wüste Staub fegen gehen, ne? Ist genau das Gleiche. Ja, ich habe tatsächlich, komisch, ne? Ich habe immer wieder auch mal Anfragen von Narzissten. Herr Kleist, ich bin ein diagnostizierter Narzisst. Können Sie mir helfen? Ich will Hilfe. Und dann sage ich, gehen Sie den Weg, den alle gehen, ja, auf meiner Homepage, über den Fragebogen, Erstgespräch. Es hat noch kein Narzisst den Weg tatsächlich zu mir ins Erstgespräch gefunden.
Ja. Daraus ergibt sich aber für mich eine sehr spannende Frage. Leidet der Narzisst auch?
Nein, ganz klar nein. Und zwar kann ich Ihnen das so erklären? Nehmen wir zwei Brüder, die im gleichen Elternhaus aufwachsen. Ja, einer, also die erfahren exakt die gleiche Behandlung. Da gibt es kein Goldkind, ne, oder also Goldmarie und Pechmarie oder so, ne? Also die werden exakt gleich behandelt. Also sie werden schlecht behandelt, sagen wir mal so. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, dass sie auf einen Sockel gestellt werden. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel, die werden gleich schlecht behandelt. So, wenn jemand von der Psyche her etwas resilienter ist, etwas widerstandsfähiger ist, entwickelt er nur in Anführungszeichen ein Trauma. Ja, und läuft anschließend traumatisiert durch die Gegend. Ist dagegen jemand von der Psyche her weniger resilient, werden ganze Teile der Persönlichkeit abgespalten. Und jetzt haben wir den Narzissten. Und das erklärt auch, warum mir meine Klienten immer wieder erklären, dass Narzissten nach dem größten Ehekrach den Schlaf der Gerechten schlafen nebenein, ja, während der Partner vor Kummer und Sorge nicht eine Mütze Schlaf findet.
Gibt es einen Unterschied bei Männern und Frauen, wie sich der Narzissmus äußert, oder ist Narzissmus gleich Narzissmus?
Ja, also grundsätzlich gilt, dass Männer wohl eher zum grandiosen Narzissmus tendieren. Das heißt also, so dieses, hey, tschakka, ich bin's, ne? Was dann auch manchmal ins Peinliche abrutschen kann, aber das stört ja nicht besonders diese Menschen. Und für Frauen gilt wohl eher, dass sie den verdeckten Narzissmus praktizieren. Das heißt also, es wird mit den Augen geklimpert, man gibt sich als das arme, arme Opfer, bitte rette mich, ich habe so viel Schlechtes in der Vergangenheit erfahren. Es gibt auch die Mutter Teresa. Ne? Also ich spreche jetzt nicht von der Mutter Teresa, ne? Sondern die das so nach außen hin leben. Ne? Unglaublich hilfsbereit, aber letztendlich hinter verschlossenen Türen gnadenlose Engel. Das ist der verdeckte Narzissmus. Ne? Also in der Öffentlichkeit, ne, kommt keiner drauf. Es kommt keiner drauf, dass die Partner von solchen Menschen Hölle leiden. Also ich war mal zu einer Frau unter anderem zusammen. Ja? Mhm. Und da kommt keiner drauf. Und da können sie auch komischerweise nicht zu irgendwelchen gemeinsamen Bekannten gehen und sagen, du, also ich leide hier Hölle. Das glaubt ihnen keiner. Das ist das Gemeine bei der ganzen Geschichte. Ja? Also wir haben den grandiosen Narzissten grundsätzlich von Männern, überwiegend von Männern ausgelebt, und den verdeckten Narzissmus überwiegend von Frauen ausgelebt. Wobei es auch durchaus Männer gibt, die den verdeckten Narzissmus ausleben, wird mir in meiner Praxis auch immer wieder erzählt.
Ist es dann so, dass Narzissten sich immer Nicht-Narzissten suchen, oder können Narzissten mit Narzissten auch eine hypernarzisstische Beziehung führen?
Ja, sehr gute Frage. Es gibt sie tatsächlich, die narzisstische Kollision, und die funktioniert super gut. Also nicht im Sinne, was eine gute Beziehung ausmacht, sondern im Sinne von Zweckgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft. Das ist dann meistens tatsächlich der grandiose Narzisst, das ist dann der Mann, und die verdeckte Narzisstin. Ja, und die zwei, also sie sonnt sich in seinem Glanz, also als Beispiel er Arzt, ja, und sie Krankenschwester, und sie sonnt sich in seinem Glanz und ist hintenrum unglaublich manipulativ, spielt das Opfer, die dauerbeleidigte Leberwurst. Ja, das ist der verdeckte Narzissmus. Und wenn wir schon nochmal auf die unterschiedlichen Manipulationsmethoden zu sprechen kommen, also ein grandioser Narzisst arbeitet immer mit Druck. Ja? Während dagegen der verdeckte Narzisst mit Schuld arbeitet. Ja? Bei einem Narzissten, bei einem grandiosen Narzissten ist es so, dass die Partner lediglich Kollateralschäden sind. Also da kann man sagen, der will ja nur spielen. Ja? Und
deswegen heißt ihr Buch ja auch Das Spiel, darauf wollte ich später noch zu sprechen kommen, Das Spiel, Narzissmus verstehen und heilen. Da sind wir beim Spiel.
Okay. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, und der verdeckte Narzisst, der arbeitet mit Schuld. Ja, das ist diese dauerbeleidigte Miene, wo die Partner es niemals recht machen können. Und aus dieser dieser Schuld, aus diesem schlechten Gewissen, was die Partner dann ganz offensichtlich verspüren, bezieht dann der verdeckte Narzisst noch so eine extra Portion Genugtuung.
Kommen wir mal auf das Spiel zu sprechen, Herr Kleist. Das war nämlich für mich auch so interessant, als ich diesen Buchtitel las, das Spiel, also Narzissmus in Verbindung mit dem Spiel. Aber während ich Ihnen so zuhöre, ist es tatsächlich so, es kommt einem wie ein Spiel vor, was der Narzisst, der Täter mit seinem Opfer macht.
Ja, tatsächlich. Es ist ein Spiel. Es
ein
ist
Machtspiel.
Ja, das trifft es sehr gut. Es ist ein Machtspiel. Es geht, wenn wir über pathologischen Narzissmus reden, es geht immer um Macht und Kontrolle. Es geht niemals um eine gleichberechtigte Beziehung. Natürlich sagt der Narzisst, das ist ja das Spiel, ne? Also er tarnt sich ja auch und sagt, Baby, ich bin für eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe. Ja, selbstverständlich bin ich das. Aber wenn dann mal die Masken fallen und wir in der Entwertungsphase drin sind, also wir müssen differenzieren zwischen der Idealisierungsphase, wenn also der Narzisst noch Feuer und Flamme ist und denkt, dass er jetzt das Glück seines Lebens gefunden hat. Und irgendwann kippt das Ganze. Es muss kippen. Und dann kommen wir in die Abwertungsphase. Und dann wird es richtig heftig. Und dann beginnt das Spiel. Ja? Dann beginnt das Spiel, dann beginnt das Heiß-Kalt-Spiel. Also komm her, nee, das soll ich weg. Ne? Geh weg, komm her. So, ja. Und das ist dann die intermittierende Verstärkung, unglaublich süchtig machend. Sehen wir tatsächlich auch beim Glücksspiel, also beim Automatenspiel, das genau das gleiche Prinzip. Und das macht sich ein Narzisst zunutze. Intermittierende Verstärkung, komm her, geh weg, Silent Treatment, dann wieder so ein bisschen Brotkrumen hinwerfen, das Opfer wehnt sich wieder in Sicherheit und dann wird ihm wieder der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist das, was das Spiel ausmacht. Es werden Regeln aufgestellt und kaum denkt das Opfer, dass es jetzt die Regeln verstanden hat, werden die Regeln wieder geändert. Tja, mein Schatz, das war knapp daneben, aber was anderes habe ich auch von dir nicht erwartet, ja, heißt es dann.
Und dann geht wieder die schlechte Behandlung los. Also das ist immer dieses, dass ich dann diese kalte Dusche bekomme, also diese emotional kalte Dusche. Und aber wenn ich Sie richtig verstehe, das Opfer in dem Fall, das ist auch so eine, kann man das als eine Art dann negative Sucht bezeichnen nach dieser schlechten Behandlung? Weil ich mich natürlich in dem Augenblick frage, so warum renne ich denn dann nicht einfach weg?
Ja, es ist nicht die Sucht nach der schlechten Behandlung, es ist die Sucht nach den guten alten Zeiten. Das ist es, was letztendlich die Menschen dann in der Beziehung drin lässt. Und es ist tatsächlich eine körperliche Abhängigkeit, die ist da. Also kaum ist ein bisschen Nähe da, wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ein Bindungshormon, Klebstoffhormon. Dann kommt die kalte Dusche, es wird Cortisol ausgeschüttet, Stresshormon. Und nach diesem Hormoncocktail, das ist das Eigenartige, nach diesem Hormoncocktail wird unser Körper süchtig. Und jetzt
gibt es,
bitte. Wird unser Körper süchtig und die Dynamiken in einer toxischen Beziehung, die wirken so zerstörerisch. Wir haben die Sucht. Wir haben das Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom, also in den 70er Jahren in Schweden, in Stockholm wurde eine Bank überfallen. Das war für eine Geiselin derart schrecklich, dass die Psyche zu einem Trick greift. Und dann wird mit dem Täter sympathisiert und dann verliebt man sich sogar in den Täter, ja, weil die Psyche sagt, ich halte das nicht aus, ja, ich sympathisiere lieber mit dem Täter. Er meint es ja nur gut und dann kommen eben halt auch so Sichtweisen. Er hatte ja auch eine schlechte Kindheit und wenn wir jetzt wieder bei der narzisstischen Beziehung sind, dann kommt auch die kognitive Dissonanz mit dazu. Das ist ein Phänomen, was immer auftritt, wenn jemand in einer narzisstischen Beziehung drin ist. Also soll heißen, Bauch sagt Alarm, 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 ja, und Kopf sagt, nö, alles halb so wild. Und das ist ein Gefühl, das wünscht man tatsächlich seinem ärgsten Feind nicht, weil man ist wirklich zerrissen. Ich weiß von einer Frau, die hat das schwarz auf weiß belegt bekommen, dass ihr Mann mindestens zwei Nebenfrauen hatte. Die hat das weggedrückt und hat gesagt, nö, das stimmt nicht, das ist alles fake. Ja? Und das Bauchgefühl, er schreit natürlich. Und das können die Menschen, die nicht wissen, was emotionaler Missbrauch ist, die können das wirklich nicht nachempfinden. Die sagen dann, naja, mein Gott, also ist eine schwierige Beziehung und mein Gott, also welche Beziehung ist nicht schwierig, unter jedem Dach ein Ach. Aber diese wirklich schrecklichen Dynamiken, die Menschen zerstören, die Menschen auch in den Freitod treiben tatsächlich. Ja, das ist das, was Narzissmus macht. Man kann nicht genügend davor warnen tatsächlich. Ja. Und das mache ich eben halt in dem Buch Mein Spiel. Das beginnt als Sachbuch, wo ich einmal sehr deutlich aufzeige, was eigentlich die Kriterien für Narzissmus sind, neben dem, was in DSM eben halt drinsteht. Dann zeige ich die Muster auf, die sich immer wiederholen in einer narzisstischen Beziehung. Dann gebe ich Fallbeschreibung und ganz zum Schluss geht es dann eben halt noch in den Selbsthilfebereich. Ja, man kann tatsächlich selber ein bisschen was machen, aber in aller Regel ist es tatsächlich so, dass die Opfer von Narzissten tatsächlich traumatisiert sind. Also die leiden tatsächlich unter dem posttraumatischen Belastungssyndrom. Ist tatsächlich so, ja.
Und Ihr Titel, das Spiel Narzissmus verstehen und heilen, also der Aspekt des Heilens, das Heilen bezieht sich ja nicht auf den Narzissten heilen, sondern es geht um die Heilung aus einer toxischen Beziehung heraus. Also das, was ich selbst tun kann, richtig?
Richtig, genau. Also den Narzissten, wie gesagt, den können wir nicht heilen. Der will sich ja auch nicht heilen lassen, weil er ist ja derjenige, der alles richtig macht. Es sind ja stets die anderen, die Fehler machen. Und wir haben nur dann eine Chance zu heilen, wenn wir tatsächlich verstehen, mit wem oder mit was wir es da zu tun haben. Das muss jetzt nicht unbedingt damit geschehen, dass wir eine Diagnose stellen. Also ich gucke jetzt so YouTube-Videos oder ich lese Bücher und dann tong, 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 tong. Okay, Narzisst. Das brauchen wir ja gar nicht. Ne? Weil, wie sage ich in meinem Buch immer, wir müssen keine Diagnose stellen, um zu wissen, ich bin in einer schlechten Beziehung. Wir müssen uns nur eins fragen, werde ich schlecht behandelt? Und dann haben wir die Antwort. Und in einer narzisstischen Beziehung werden sie immer schlecht behandelt. Immer. Und das muss man verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, in was wir da drin sind, dann kann man sich noch rundherum so ein bisschen schlau machen über Narzissmus und über die anderen Persönlichkeitsstörungen nach dem Cluster B, also Cluster B-Persönlichkeiten, auch im DSM beschrieben. Das sind die histrionischen Persönlichkeiten, das sind die narzisstischen Persönlichkeiten, die Borderline-Persönlichkeiten und die psychopathischen Persönlichkeiten. Und wenn man sich dann damit mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann hat man was verstanden. Und ich habe schon so viele Menschen in meiner Praxis gehabt oder auch E-Mails bekommen oder in den Kommentaren zu meinen YouTube-Videos, die gesagt haben, boah, jetzt habe ich endlich verstanden, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, endlich hat das Ganze einen Namen. Und so ist es ja mir damals auch gegangen, als ich aufgewacht bin. Ich war mega erleichtert, endlich mal eine Erklärung zu bekommen für das, was ich erlebt habe und auch eine Erklärung dafür zu bekommen, dass ich überhaupt nicht schuld war an der ganzen Geschichte, weil wie sage ich immer, Sie können einen Engel an die Seite eines Narzissten stellen, die Beziehung wird trotzdem scheitern. Dass wir selber Mängel und Fehler haben, das hat in diesem Moment nichts damit zu tun, dass die Beziehung scheitert. Die Beziehung scheitert deshalb, weil der Narzisst der Täter ist und die Opfer die Opfer.
Das heißt, die Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen, sind Menschen, die Opfer sind von Narzissmus. Und kann man sagen, im Schnitt, wie lange begleiten Sie solche Menschen, bis die es geschafft haben, sich dann aus so einer toxischen Beziehung zu lösen? Oder geht es gar nicht um den Prozess des aus der Beziehung lösen, sondern vielmehr um das danach, dann um das Alleinsein? Oder also, wobei helfen Sie den Menschen konkret?
Okay. Also zunächst einmal gilt, wenn jemand über ein Jahrzehnt, manchmal sind es auch zwei Jahrzehnte, in einer Beziehung mit einem Narzissten ist, dann kann man nicht erwarten, dass das innerhalb von 6 Monaten meinetwegen komplett aufgelöst ist. Was ich aber machen kann, ich kann meinen Klienten erst einmal aufzeigen, dass sie nicht schuld sind. Und bei dem Satz, bitte legen Sie mal die Verantwortung ab, ja, für das, was Sie in der Beziehung erlebt haben. Bei diesem Satz sträuben sich herkömmlichen Psychotherapeuten eher die Haare, weil die sagen, Frau Müller, Sie können doch nicht immer mit dem Finger auf Ihren Mann zeigen, ja, und sagen, Ihnen geht es schlecht, weil er ein Narzisst ist, ne? Sie müssen doch mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich sag meinen Klienten, bitte leg Verantwortung ab. All das, was auf deine Schultern gelegt wurde, du bist nichts, du kannst nichts, ja, unsere Beziehung ist schlecht, weil du Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. Und ich musste ja fremdgehen, weil du so emotional unterkühlt warst. Das haben wir alle auf unsere Schultern genommen. Es hatte da überhaupt nichts verloren. Und jetzt heißt es, all das abzulegen, Verantwortung abzulegen. Wow, also das ist so erleichternd. Das ist so erleichternd. Und dann mache ich mit meinen Klienten, das kann bis zu 3 Monaten gehen, Traumatherapie. Ja? Mhm. Traumatherapie. Und Traumatherapie beginnt da, wo Gesprächstherapie endet. Mhm. Wenn wir Gesprächstherapie machen, dann können wir über bestimmte Themen reden. Aber wenn jemand traumatisiert ist, erreichen wir die Themen, die so traumatisch über uns, die so traumatisch auf uns sind, auf uns liegen, in uns drin sind. Wir erreichen tatsächlich diese Themen nicht. Das kann man auch ganz einfach erklären. Stellen Sie sich einfach mal einen 17-jährigen Menschen vor, der gerade 30 Minuten gemobbt worden ist, verbal bis aufs Blut gequält worden ist. Der rennt jetzt nach Hause zu seinen Eltern und sitzt jetzt mit Schnappatmung da, Augen weit aufgerissen. Und wenn jetzt die Eltern zu ihm sagen, du, also jetzt stell dich doch nicht so an, das waren doch nur Kinder und jetzt komm, ne, also morgen gehst du in die Schule und zeigst es denen, ne, und was soll denn jetzt bitteschön so schrecklich sein an dem Ganzen, ne, jetzt guck dich doch mal um, du hast doch alles, was du brauchst, ne. Das geht da rein und da wieder raus. Weil, ich sage immer, unser archaisches System, unser limbisches System anspringt. Und dieses limbische System, das besteht aus Stammhirn, Hippocampus, Amygdala. Ja? Und ich sage dazu einfach, um es besser verständlich zu machen, der kleine Neandertaler ist out of the box, ist herausgesprungen und schreit nun, er rennt nun in der Höhle rum mit seiner Keule und schreit Alarm, 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 und sie erreichen den nicht. Und dem müssen wir jetzt mit traumatherapeutischen Tools, mit traumatherapeutischen Werkzeugen klar machen, hey, komm runter, du bist in Sicherheit. Und dann packt er seine Keule ein, der Neandertaler, und verschwindet in der Versenkung. Und das ist Traumaverarbeitung. Und da habe ich schon mit 5 Sitzungen jetzt wirklich wortwörtlich, da hat mir eine Klientin mal gesagt, also Herr Kleist, was ich in 5 Wochen bei Ihnen erreicht habe, habe ich in 5 Jahren Gesprächstherapie nicht erreicht. Weil es einfach die richtigen Tools sind, die richtigen Werkzeuge.
Ja, und leider, weil die Gesprächstherapie ja nur das Kognitive anspricht und Trauma ja im Ganz Körper genau. auch gespeichert ist. Das Trauma ist ja in den Zellen drin. Das heißt, das hat dann ja wahrscheinlich auch mit dem autonomen Nervensystem zu tun. Und das sind dann, Richtig. Also das macht auf jeden Fall Sinn, ganz andere Methoden, die da notwendig sind. Herr Kleist, ich würde zum Ende dieses sehr spannenden Gesprächs nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, auf das Gesamtgesellschaftliche und erstmal darauf, gibt es denn überhaupt Zahlen darüber, wie viele Menschen Narzissten sind?
Ja, also man geht wohl davon aus, dass ungefähr so im Durchschnitt 3% pathologisch narzisstisch unterwegs sind. In bestimmten Hochburgen sind es dann 8%. Es gibt tatsächlich Hochburgen. Naja, ich meine, da wo die Macht ist, da fühlen sich Narzissten wohl. Und jetzt kann man sich an allen 5 Fingern abzählen, wo die Macht wohnt und wo dann auch die Narzissten sich pudelwohl fühlen. Also ganz, ganz klare Geschichte, ja, natürlich. Mhm.
Okay, das heißt, das, was wir gerade erleben, hat mit, also das, was wir erleben, diese Verrücktheiten, dass alles auf dem Kopf steht, dass, also ja, man also das Gefühl hat, der gesunde Menschenverstand ist uns komplett abhanden gekommen, hängt aus Ihrer Sicht auch damit zusammen, dass in der Zentrale der Macht eben Menschen sitzen, die ja, die diesen gesunden Menschenverstand und die notwendige Empathie für den Menschen nicht in sich tragen. Habe ich das richtig verstanden?
Es ist mit Sicherheit, so, wie Sie sagen. Ja? Also unsere Vorbilder, sag ich mal, sind in Wirklichkeit gar keine Vorbilder, sondern zeigen uns ganz offensichtlich, dass sie, die großen Vorbilder, lügen dürfen, betrügen dürfen, ja, Steuern hinterziehen dürfen, ja, Straftaten begehen dürfen und größtenteils tatsächlich ungeschoren davonkommen. Und jetzt denkt sich natürlich irgendwo der kleine Bürger, scheiße nochmal, ja, die dürfen, ich darf nicht. Und jetzt macht sich Frust breit. Und wenn wir uns dann eben halt noch so ja die allgemeine Entwicklung anschauen, also es wird ja mit Angst gearbeitet in unserer Gesellschaft. Ne? Es ist nicht genug da, du bekommst nicht genug und du musst dich anstrengen. Und ja, dann werden plötzlich Stellen gekürzt. Ne? Also da, wo vorher drei Leute, also drei Jobs gemacht haben, sitzt plötzlich eine Person, die dann drei Jobs macht. Ja, die Krankmeldungen steigen, Burnout steigt, die Frühberentungen wegen Burnout steigen. Es macht sich tatsächlich ein Bewusstsein breit von Frustration und tatsächlich auch Aggressivität. Ja, sieht man auch im Straßenverkehr zum Beispiel. Ja. Und also ich habe es tatsächlich vor kurzem mal am eigenen Leibe erlebt, so ich sag mal die Verrohung der Gesellschaft. Ja. Hier sieht man noch so ein bisschen Überbleibsel. Ja, ich bin vom Fahrrad gefallen. Ich habe tatsächlich übersehen, dass von rechts ein Auto gekommen ist, ja, unachtsam für einen kurzen Moment, habe viel zu stark in die Bremsen gegriffen und bin also vorne übers Fahrrad auf dem Asphalt gekracht. So, jetzt waren drei Menschen am Unfallort, eine Radfahrerin hinter mir, hätt's mal besser einen Helm getragen, ja, und die Autofahrerin, wegen der ich dann die Vollbremsung gemacht habe, klar, also war mein Fehler, guckt so gelangweilt aus dem Fenster, also nicht irgendwie ausgestiegen oder so, ich lag da und habe erstmal geschrien, ne, weil es echt scheiße wehgetan hat, und alles in Ordnung. Und dann war da ein 17-jähriger Bub, ne, wo man jetzt sagen würde, na, das sind so die Coolen, ne, die sich erst recht nicht interessieren, ne, die sich dann ihre Kopfhörer aufsetzen und weiterlaufen. Ne. Der ist wie ein geölter Blitz zu mir hergelaufen gekommen und hat gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen, und hat mir aufgeholfen. Ne. Also da habe ich auch gedacht, ne, wow, okay, willkommen in der Realität. Ja.
Vielen Dank, Herr Kleist, dass Sie diese Geschichte mit uns teilen. Also und überhaupt für das gesamte Gespräch. Ich liebe diese Themen einfach, weil ich sie so wichtig finde, weil sie so unglaublich viel Erklärung bringen und schaffen für Dinge, die man einfach teilweise nicht mehr fassen kann. Und deswegen habe ich heute auch wieder eine ganze Menge gelernt. Ich denke, die Community ebenso. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute und freue mich darauf, wenn wir ganz bald mal das Gespräch noch weiter intensivieren. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das sind einfach unglaublich spannende und wichtige Themen, die wir hier bei Apolut bringen. Und von daher danke ich euch auch sehr, nicht nur für euer Interesse, sondern auch für eure Unterstützung für dieses Projekt, weil das sind einfach Informationen, die ja, die bringen uns alle weiter. Und in diesem Sinne alles Gute, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss, Dankeschön.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.